Ja, ein ganz herzliches Willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Hat eine Weile gedauert eben, weil mein Bild plötzlich sich plötzlich aufgemacht hat, was anderes zu suchen und mich nicht gefunden hat. Aber jetzt geht's. Okay, wir können starten. Die Wahrheit wartet zum Glück immer auf uns, weil sie das Einzige ist, was immer präsent ist. Wir sind ja immer unterwegs, aber die Wahrheit ist uns treu. Treue geht nicht. Das ist, was wir oft auch in Verbindung mit den Menschen suchen oder versuchen herzustellen. Aber wir werden sehen, es gelingt nicht. Nicht so gut wie im Hinblick auf das, was wir wirklich sind, also unsere wahre Identität. So treu kann kein Mensch sein. Sich nicht von der Stelle bewegen, nirgendwo hingehen, immer mit sich selbst identisch, konstant. Ja, aber das ist, was wir sind. Alles andere, was wir irgendwie benennen, bezeichnen, sehen, wahrnehmen können, worüber wir sprechen können, das sind wir nicht. Also suchst du dich in den Bereichen von Phänomenen, Erfahrungen und so weiter, wirst du dich nicht finden. Und versuchst du dich zu finden, wirst du dich sowieso nicht finden. Denn das ist ja das Geheimnis. Einen jemand zu finden, ist noch niemandem gelungen. Aber die Idee kann man natürlich haben, dass es einen jemand gibt, den man finden könnte. Aber das ist, was Befreiung ist. Befreiung ist, von einer Idee eines jemanden besessen zu sein. Also muss die wegfallen. Also du, wenn du die Idee hast, dass du das bist. Okay. Okay, ich grüße jetzt nicht alle, die jetzt nach und nach sich dazuschalten, aber ich sehe euch. Ja, Vibhuti, du sagst, Mr. Tolle sagt, ein Weg zum Gewahrsein, in Klammern wahre Natur, wäre, den Körper zu spüren, im Inneren. Das heißt also doch durch den Körper. Naja, ohne den Körper könnten wir uns nicht als gefangen sehen und ohne den Körper könnten wir uns nicht von der Idee, dass wir uns als gefangen sehen, befreien. Also natürlich geht alles durch den Körper und auch das, was unser Energiefeld ist, was sich außerhalb oder um den Körper herum befindet und den Körper durchdringt. Es ist primär so, dass wenn du jemand bist, der mental ist, also sehr viel im Kopf, sehr viele Informationen in dir auftauchen, dann ist es gut, Kontakt zum Körper aufzunehmen, um so dieses Übergewicht des Mentalen zu reduzieren und mehr im Herzen zu landen, beziehungsweise mehr präsent sein zu können. Die Tendenz, weiter oben zu sein, oberhalb des Halses oder im Kopf, ist ja meist deswegen, weil man versucht, dem Leben hier zu entkommen. Aber das Gewahrsein selbst ist nicht zu erlangen. Also es gibt keinen Weg dahin. Also wenn Tolle sagt, das ist ein Weg dahin, ist das leider nicht richtig. Denn das Gewahrsein ist ja die ganze Zeit für uns präsent. Ohne das könnten wir gar nicht existieren. Das liefert uns die notwendigen Informationen und es liefert uns auch, wenn wir uns von den persönlichen Tendenzen gelöst haben, die Qualität des Losgelöstseins von dem Körper und von den darin befindlichen Tendenzen. Also es ist kein Produkt von einem Tun von uns, sondern wir könnten sagen, das Gewahrsein wird uns gewahr oder wir sind uns dessen gewahr, dass wir Gewahrsein sind, wenn die ganzen Tendenzen aufhören. Also wenn etwas weniger wird, nicht durch Tun, sondern durch Nicht-Tun wird uns das gewahr, dass wir eigentlich Gewahrsein sind. Also reine Anwesenheit, die registriert, was passiert. Okay, Lisa, eigentlich ist in Wahrheit alles Quatsch, oder? Also in der Wahrheit selbst ist gar nichts Quatsch, weil man sich irgendwelches Quatsches nicht bewusst sein kann. Aber du meinst, tatsächlich ist alles Blödsinn. Also alles, was sagt, wie irgendwas zu tun wäre, um dein wahres Sein zu realisieren. Naja, was nicht zu tun wäre und manchmal auch was zu tun wäre, das ist nicht wirklich Quatsch, weil falsches Tun manchmal durch richtiges Tun dazu führt, dass das falsche Tun aufhören kann. Also die Orientierung hin zu den Tendenzen und den Objekten und den Geschichten und allem, was scheinbar außerhalb von uns ist, die muss sich ja auflösen. Also diese Qualität, immer da mit seiner Aufmerksamkeit zu sein, muss sich ja verändern. Wodurch tut sie das? Indem man die Energie verändert, das System anders funktioniert und die Aufmerksamkeit dann beginnt da zu ruhen, wo das ist, was uns dann diesen Frieden, die Qualität, die wir sind, mehr wahrnehmen lässt. Also ist es nicht wirklich Quatsch, aber in Bezug zu einer Idee, dass man etwas werden sollte und dafür was tun muss, also unsere wahre Identität werden zu wollen, dafür etwas tun zu müssen, ist ja ein Widerspruch in sich, denn unsere wahre Identität ist nun mal, heißt so, weil sie ja schon identisch ist mit uns. Und was identisch mit uns ist, muss man ja nicht anstreben. Also da ist jedes Streben zu viel. So, also alles ist nicht Quatsch. Sonst wäre ja auch, was du gesagt hast, Quatsch. Okay? So, hallo Maria. Liebt man als erwachter Mensch seinen Partner weniger als zuvor? Also mehr wie einen Gefährten, da man ja dann die universelle Liebe kennt und diese, die normale menschliche Liebe, übersteigt? Nein, auf keinen Fall. Das, also Liebe ist ja nichts Persönliches. Was wir Liebe nennen, ist ja Zuneigung und die Zuneigung zu jemandem ändert sich dann nicht. Es sei denn, dass es was passiert, sodass es sich ändern muss. Aber der Vorteil von der Kenntnis von sich selbst ist ja doch der, dass man aufhört, diese Unterschiede zu machen und von anderen nicht verlangt, dass sie irgendwie sind, wie sie gerade nicht sind. Das heißt also, es ist eine viel größere Akzeptanz und das heißt, die Innigkeit einer Begegnung, einer Form von Miteinandersein nimmt eigentlich zu. Außer es wird plötzlich gesehen, was vorher nicht gesehen wurde, der Partner passt gar nicht zu mir. Kann natürlich sein, aber das kann natürlich auch jederzeit sein. Nein, also wird nicht weniger. Aber ist in dem Sinne keine Liebe, sondern Zuneigung. Weil einfach da Entsprechungen sind zu sich selbst, die einfach passen. Wenn das denn so ist oder so war. So, und natürlich ist ganz klar, wenn das nicht schon vorher so war, das, was man selber ist, die Nummer eins. Aber man muss sie dann nicht mehr bedienen, im Sinne von sich ihr widmen und sagen, ich ziehe die jetzt was anderem vor, sondern man ist dann selbstverständlich das und das, was man ist, hat Priorität. Und alles andere ordnet sich dem dann unter. Lisa, du sagst, aber nur scheinbar tut jemand etwas. Ja, natürlich, scheinbar bestimmen wir, was wir tun und scheinbar tun wir es auch. Aber wir werden als dieser menschliche Ausdruck zu allem, was wir tun und lassen, gezwungen. Nicht von jemandem, aber die Energie zwingt uns dazu, bestimmte Dinge auszudrücken und andere nicht. So, jetzt sagst du, enttut sich die scheinbare Programmierung? Ja, natürlich. Niemand trägt etwas dazu bei, dass sich etwas entprogrammiert. Könnte man das so sagen? Ja, könnte man so sagen. Enttut ist ein witziges Wort, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Okay, Daniel. Also, meine wahre Identität ist die Wirklichkeit. Und alles, was kommt und wieder geht, ist nur eine Erscheinung. Aber die Erscheinung ist nicht getrennt von der Wirklichkeit. Ist das so? Es ist nicht dieselbe Soße. Sie ist nicht verschieden, nicht wirklich verschieden davon, beziehungsweise die wahre Identität und das, was diese Erscheinung hier ist, durchdringen sich gegenseitig. Sie berühren sich nicht und nie. Das heißt, aus dem, was diese Wirklichkeit ist, kommt die Erscheinung nicht hervor. Wäre sie identisch damit, also nicht getrennt, dann wäre die Wirklichkeit gleichzeitig die Nichtwirklichkeit und umgekehrt. Wie soll das gehen? Also das funktioniert nicht, aber es ist nicht so leicht, sich vorzustellen, dass das, was wir wirklich sind, das, was es nicht ist oder wir nicht sind, durchdringt. Es durchdringt sich gegenseitig, aber es berührt sich nie. Und es beeinflusst sich auch nicht gegenseitig, sondern nur, wenn ein Einfluss stattfindet, dann immer der von der wahren Identität, weil das eine energetische Ausstrahlung ist, die wir nicht wahrnehmen können, weil sie unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegt. Aber die Scheinidentität, also diese Täuschung hier, die Welt, die hat keinen Einfluss auf das, was unsere wahre Identität ist. Das wäre so, wenn, also es gäbe ein gegenseitiges sich beeinflussen, wenn das nicht getrennt wäre. Aber ich weiß, dass viele lehren, dass das unsere Wirklichkeit, also unsere wahre Identität, die sich in ihrer Qualität nie verändert, dass die sich ausdrückt als eine Form, die sich ständig verändert. Was für ein Blödsinn. Vollkommen unmöglich. Also es würde dann bedeuten, dass die Wirklichkeit unwirklich wird und sie verliert damit ihre Identität und sie könnte nie wieder zu sich selbst zurückfinden, weil sie sich verloren hat in dem Ausdruck einer Täuschung. Gisela, du sagst, im Moment sind sehr viele gute Eindrücke in mir laut. Entscheidungen sind ausgesprochen. Okay, das teilst du mit. Ich kann jetzt es aber nicht auf irgendwas beziehen und daher auch nichts darauf antworten. Aber vielleicht wolltest du das einfach nur mitteilen. Vibhuti, du sagst, meine Gefühle sind sehr stark. Kaum sind Filter da. Ich muss sehr oft auf meine Atmung achten oder meine Atmung beobachten. Dann wird es ruhig. Ja, das ist ein probates Mittel. Musst sehr auf dich Acht geben, wenn das so ist. So, Yvonne, warum sprechen wir, wenn es eigentlich nichts zu sagen gibt? Naja, weil es doch was zu sagen gibt. Wohl, sieht wohl so aus, weil wir sprechen müssen. Das ist nicht, was wir uns ausdenken können, ob wir was sagen oder nicht. Und es ist ja auch notwendig, bestimmte Dinge zu kommunizieren, die man ohne Sprache sonst nicht kommunizieren könnte. Und das Spannende ist, dass wir so viel über das sprechen, worüber es eigentlich wirklich nichts zu sagen gibt, also unsere wahre Identität. Unglaublich viele Worte, und wir sehen, dass wir allein von dem wir am wenigsten etwas wissen, wir am meisten sprechen. Ist das nicht faszinierend? Ich finde es faszinierend. Es gibt immer wieder was Neues zu dem alten, Neuen, was wir wirklich sind, zu sagen, das in einen anderen Zusammenhang zu stellen, sich daran zu erfreuen, das anders auszudrücken. Und Worte haben auch eine Kraft. Es ist nicht so, dass Worte nur hohl sind. Sie haben eine Kraft. Und von daher ist es natürlich wertvoll, damit vorsichtig umzugehen. Nicht die ganze Zeit rumzuplappern, nicht so wie wir hier. Hier im Live-Chat. So, Uta, grüße dich. Du sagst, wodurch entstehen die Erfahrungen? Na, sie entstehen dadurch, dass du ein bestimmter Ausdruck bist, der eine bestimmte Energie in sich trägt, die sich ausdrücken muss. Und du bist in Resonanz zu dem, was um dich herum passiert. Und dann geschehen diese Erfahrungen im Sinne von das Bewusstsein, dass diese Erfahrung macht, ist ja etwas, was sich aufspaltet in das Sehen und das, was gesehen wird und den Vorgang des Sehens und so weiter. Und das ist ständig in diesem Mechanismus in Beziehung zu irgendetwas, weil es beständig um sein Überleben kämpft. Also sich dauernd bewusst machen muss, dass es noch existiert, weil es sonst verrückt wird, durchdreht, vor lauter Angst sterben zu können. So, das heißt, das Bewusstsein oder alles, was sich hier ausdrückt, sind Beziehungsinstrumente. Und das heißt, es geschieht beständig ein Bezug und es entsteht eine Bewegung. Das heißt, es kommt etwas in Fluss oder es bewegt sich etwas und daraus entstehen dann, wenn das System, also das Bewusstsein, das sich im System ausdrückt, eine bestimmte Reaktion hat auf das, worauf sich bezogen wurde. Dann nennen wir das eine Erfahrung. So geschieht das, so entsteht das. Das heißt, es ist Energie in jedem von allen Lebewesen, Pflanzen auch, die sich ausdrücken muss und drückt sich dann entsprechend der Prägungen und der dann daraus entstehenden Verhaltensweisen und Erfahrungen mit der Zeit aus. Marie, haben erwachte Menschen, fragst du, noch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe? Hängt es von der Tiefe des Erwachens ab? Nein, das ist eine Qualität, die, wenn sie da ist und sich ergibt, geschieht, aber die nicht die ganze Zeit angestrebt wird. Und das ist ein Unterschied zwischen jemandem, der erwacht ist und der nicht ständig nach irgendwelchen Erfüllungen von seinen Nöten und Bedürftigkeiten strebt, sondern für sich selbst genug ist und es trotzdem als schön empfindet, wenn körperliche Nähe geschieht. Es ist ja nicht so, dass alles, was menschlich ist, dann verloren geht. Also gerade die Qualitäten nicht. die gehen nicht verloren. Für manche entfalten sie sich dann erst. Patrick, grüße dich. Michael Langford beschreibt die Awareness-Watching-Awareness-Methode als prinzipiell nichts anderes als die Wer-bin-ich-Praxis, nur mit anderen Worten beschrieben. Ist das richtig? Nein, es ist nicht richtig, weil diese Awareness-Watching-Awareness-Methode besagt, dass man versucht, das Gewahrsein oder das Beobachten zu beobachten, damit man sich als Beobachter etabliert, während bei der Frage, wer bin ich, das Sehen selbst als das reine Gewahrsein sich von alleine entfaltet. Das heißt, man strebt es nicht an, sondern man strebt die Befreiung an. Man will die Kenntnis haben davon, wer man ist. Und bei dieser Awareness-Methode will man eben das Gewahrsein sozusagen produzieren durch eine Praxis. Aber da es ja immer schon ist, muss man es nicht praktizieren. Das ist also nicht dasselbe. Es ist sinnlos, das Gewahrsein anzustreben, weil es ja als Voraussetzung schon da ist, so wie unsere wahre Identität auch. Und zu versuchen, das Gewahrsein zu sein, heißt, da ist jemand, der schon gewahr ist, der sich des Gewahrseins, dass er gewahr ist, bewusst sein will. Trotzdem ist es so, am Ende letzten Endes, in Bezug auf Verwirklichung, ist das Resultat reines Gewahrsein. Das ist, was wir wirklich sind, als der menschliche Ausdruck, als Ausdruck von unserer wahren Identität in dieser Form, sind wir das. Nicht, dass sich unsere Form als Gewahrsein ausdrückt, nein. Aber wir als Mensch haben Zugang zu dem, was wir sind, durch das reine Gewahrsein. Yvonne, du sagst ja eine Kraft. Kann ich jetzt nicht genau zuordnen, höchstens möglicherweise dazu, dass Erfahrungen damit gemeint sind oder Energie gemeint ist, die uns zu Erfahrungen oder zu Handlungen drängt. Okay, Delila. Mir drängt sich dieses Mutterthema jetzt total stark auf, dass sie mich weggegeben hat, auch diese Lebensweigerung zu überwinden und sehr viel Scham. Ja, es ist nicht einfach für sich zu sehen, dass man aus seiner Sicht nicht gewollt war. Unabhängig davon, wie die andere Seite oder die Mutter das gesehen hat. Wenn man weggegeben wurde, hat man das Gefühl, dass man nicht gewollt war und möglicherweise war es auch so, aber man wollte auch nicht bei der Mutter sein, unbewusst, denn sonst macht man diese Erfahrung ja nicht. Das heißt also, alles, was wir erleben, hat etwas mit uns zu tun und niemand anderes im Außen zwingt uns dazu, so zu sein, wie wir nicht sind, sondern dazu, wie wir sind. Oder was wir sind, oder was sich durch uns ausdrückt. Gut, Lisa, wir sehen unsere wahre Natur, sagst du nicht. Jawohl. Aber wenn wir die Aufmerksamkeit zu ihr lenken, dann ist da friedvolle Stille. Sehr gut. Darüber ist sich aber auch wieder etwas bewusst und das kann nicht wahrgenommen werden. Ja, das ist das Gewahrsein. Das Gewahrsein ist sich dessen bewusst. Es liefert dem Bewusstsein die Information, das Ausrichten auf unsere wahre Identität ist gut, da ja doch friedvolle Stille das Resultat ist. Und das Bewusstsein verarbeitet dann die Information, durch dich beispielsweise, indem es dann sagt, siehst du also, wenn du deinen Fokus, oder wenn ich das sage auch, wenn du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit da hast, wo das ist, was du wirklich bist, dann kehrt in jedem Fall zumindest friedvolle Stille ein, wie jetzt in deinem Beispiel. So, und das kann nicht wahrgenommen werden, aber es kann bewusst werden, dass es etwas gibt, was nicht wahrgenommen werden kann. Ja? Denn davon können wir nur deswegen sprechen, weil wir davon wissen. Und davon wissen können wir nur, weil wir es auf irgendeiner Ebene wahrgenommen haben, registriert haben und dann jetzt in Worte kleiden, während wir uns hier begegnen. So, und dann fragst du weiter, das ist es, was wir sind? Ja, wir sind das Gewahrsein. Tatsächlich sind wir die wahre Identität, die sich noch nicht oder auch nicht irgendetwas gewahr ist. Das ist ganz wichtig zu wissen, da gibt es keine Kriterien, keine objekthafte oder sich bewegende oder sich beziehende Aspekte, nichts davon. Das ist, was wir sind. Die wahre, sich nicht verändernde Qualität, die keine Eigenschaften hat, außer wir nehmen die Eigenschaft der beständigen Lebensenergieausstrahlung, die nun mal das ist, was wir sind. So, und aber in menschlicher Form, wenn Verwirklichung ist, dann hört das Wahrnehmen auf, das primär die Funktion hat, das abzugleichen, was kommt, im Sinne von, passt es in das System, passt es in den Baukasten Mensch rein, der sich ja so bemüht hat, so oder so zu sein, passt es da rein. Das ist, was die Wahrnehmung macht. Sie versucht ständig, die Informationen, die vom reinen Gewahrsein kommen, anzupassen an die Idee, die sie hat, wie sie ist oder wie sie sein sollte. Und das Gewahrsein sieht einfach nur, es registriert einfach nur und hat keine Intention, die mit dem Sehen verbunden wäre. Das ist das reine Gewahrsein und das ist, was du bist als maximaler menschlicher Ausdruck. Männlich hätte ich beinahe gesagt. Ein Fettnäpfchen. Nein, menschlicher Ausdruck. So, mehr gibt es nicht zu holen. Zum Glück. So, dann haben wir den Satz von dir, Lisa, auch beantwortet. Dieses Nicht-Wahrnehmbare, was wahrnimmt, was sieht. Wahrnehmung ist bei mir zumindest, so wie ich es verwende, der Begriff dafür, dass man das versucht zu verändern, was gesehen wird. Oder wessen man sich gewahr ist. Gisela, du sagst, ich spüre sehr oft, dass die Menschen mir gegenüber nicht ehrlich sind. Und dann lache ich so herzlich darüber. Naja, wer kann schon anderen gegenüber ehrlich sein, der nicht mit sich selber ehrlich ist? Denn die Unehrlichkeit beginnt damit, dass man denkt, dass man jemand ist, der man nicht ist. Aber wofür man nichts kann, weil man für alles, was man tut, nichts kann. Für alles, was man lebt oder denkt oder welche Überzeugungen man ausdrückt, kann man nichts. Gut, ich hoffe, du kannst dann, wenn du selber auch unehrlich bist, auch drüber lachen. Das wäre cool. Dann wärst du wirklich frei davon, auch von dir, weil es geht ja darum, frei von uns zu werden und von den Geschichten, die wir ausdrücken. Vibhuti, du sagst, Moni, du hast mich einmal ausgelassen oder ist es nicht aufgetaucht? Dann warte mal gerade, ich schau mal, was ich von dir habe. Das Letzte, was ich gesehen habe und auch beantwortet habe, dass du deine Atmung beruhigst, weil deine Gefühle so stark sind. Was habe ich noch von dir? Nichts. Das ist alles, Vibhuti, schreib mir bitte nochmal. Das ist da nicht angekommen. Oder ist das jetzt deine Frage, haben Antidepressiva Einfluss auf meine wahre Natur? Auf deine wahre Natur ganz sicher nicht, weil auf deine wahre Natur gar nichts Einfluss hat. Aber in Bezug auf die Öffnung dessen, was du bist, auf das, was du bist, haben sie natürlich einen Einfluss, weil sie deine Wahrnehmungsqualität reduzieren und auch die Fähigkeit, wach zu sein, präsent zu sein und dann eine gute Sadhana zu machen, also eine möglichst über längere Zeiträume aufrechterhaltende Öffnung in das, was du bist oder in dir ruhen. Natürlich, die haben eine Auswirkung, ganz klar. G- Gisela, was ist das, wenn das Gefühl im Herzbereich brennt? Wenn es jetzt brennt, weil wir hier im Satsang sind, dann ist es, weil die Energie das macht. Sie brennt das weg, was jetzt gehen muss oder nicht mehr up-to-date ist, nicht mehr gebraucht wird, sich auflösen kann und muss. Maria, kannst du ein bestimmtes Buch von Ramana empfehlen? Sicherheit sind alle wundervoll. Vielen lieben Dank. Da das Buch Sei, was du bist, ist sehr empfehlenswert. Und natürlich die Talks, also Gespräche mit Ramana. Und ja, natürlich sind alle empfehlens- oder lesenswert, wie zum Beispiel The Power of the Presence, also die Kraft der Gegenwart. Das sind drei Bände. Sehr schön zu lesen. Nicht nur nüchterne Aneinanderreihung von Wahrheit, die ja manche nicht ganz so erfreuen. Es ist abwechslungsreich und bringt, was das Zentrale ist, ja auch den Kontakt oder ermöglicht den Kontakt zu der Energie von Ramana, die ja nach wie vor präsent ist. Wenn auch nicht alle Aspekte davon, weil er ja nicht mehr lebt. Er kann ja nicht mehr in Kontakt mit dir gehen, du kannst in Kontakt mit ihm gehen, aber das ist einseitig. Da fehlt die andere Seite und wenn jemand noch lebt, ist der Kontakt ein anderer, weil eben dann die Energie in beide Richtungen gehen kann. Uta, alles hat mit uns zu tun, aber es ist das Leben, das durch uns wirkt. Und Energie fließt frei, wenn das Bewusstsein hoch ist. Ich verstehe, dass alles hat mit uns zu tun. Nicht so richtig. Okay, ja, wir dürfen da... Natürlich hat immer alles mit uns was zu tun. Und jetzt müssen wir nur differenzieren, was wir im Einzelnen damit meinen. Wenn wir uns aus der persönlichen Ebene in Bezug auf Beziehungen oder wie wir mit anderen Menschen sind oder wie wir in Kontakt mit der Welt sind, wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist ganz wichtig zu sehen, dass die Welt von dir in einer ganz bestimmten Weise gesehen wird. So wie dein System alles interpretiert, so sieht es dann die Welt und glaubt, sie ist für die anderen auch so und versucht die anderen möglicherweise sogar dazu zu zwingen, die eigene Perspektive zu übernehmen, was nicht wirklich angenehm ist, weder für einen selbst noch für die anderen, denen man das aufzwingen will. So, das heißt also, wenn du in irgendeiner Situation bist, wo du in Kontakt mit jemandem im Außen bist, der dir ein Problem bereitet, dann ist es nicht, weil das nur etwas ist, was von außen kommt und mit dem anderen zu tun hat, sondern auch mit dir. Denn es geschieht uns oder es geschieht nur das, wozu wir auch in Resonanz sind. Also mit anderen Worten, Resonanz heißt, in dir selber muss diese Energie auch sein, die der andere dir gegenüber ausdrückt. Und entweder drückt sie sich so aus, dass du sagen kannst, das ist dieselbe Qualität, die ich auch habe, genau dasselbe mache ich auch. Deswegen verurteile ich es vielleicht oder bewundere es, je nachdem. Oder es ist die andere Polarität, wie zum Beispiel, wenn jemand dir gegenüber aggressiv wird und du sagst, das verurteile ich, das würde ich nie tun, hältst aber bewusst oder unbewusst deine Energie zurück und bist tatsächlich selber auch aggressiv. So, damit hat alles was mit dir zu tun. So, und in Bezug auf das, was, das erweitern wir jetzt noch ein bisschen. Denn wir sind ja nicht nur der Körper, sondern als menschlicher Ausdruck ein Energiefeld, was den gesamten Kosmos durchdringt. Und daher hast du mit all dem zu tun, was wo auch immer passiert oder jemals passiert ist und energetisch einen Einfluss auf dich hat, die ganze Zeit. Also wir sind nicht nur mit dem, was uns direkt umgibt, in Kontakt, sondern mit allem. Also hat aus der Sicht auch alles mit dir zu tun. Und was deine wahre Identität angeht, hat die natürlich besonders viel mit dir zu tun, weil du sie immer bist, während du die anderen Formen von Beziehungsgeschichten oder Ausdrucksformen ja nicht die ganze Zeit bist, denn die verändern sich ja ständig und tauchen auf, tauchen wieder ab und tauchen als was Neues wieder auf und dann wieder ab und so weiter. So ist das zu verstehen mit dem, alles hat was mit uns zu tun. Und wenn es noch nicht klar ist, Uta, frag einfach nochmal nach. Die Lila, wie ist das mit der Außenprojektion, mit dem Täter-Opferspiel? Ich muss ja auch der Täter sein, der andere um Täter und mich zum Opfer macht. Ja, so ist das. Genau so. Du musst auch diese Qualität eines Täters in dir haben, deswegen ziehst du einen Täter an. Und ein Täter freut sich natürlich, in Anführungsstrichen, wenn er ein williges Opfer findet. Also das geht immer zusammen. Und jeder Mensch hat jeweils immer beide Polaritäten. Täter und Opfer. Im besten Falle weder noch. Das erfordert natürlich Bewusstheit, das heißt, die Voraussetzung dafür ist, was wir vorhin schon mehrmals erwähnt haben, das Gewahrsein, also praktisch das Gewahrsein zu nutzen, in dem gesehen werden will. Das heißt also, die Bereitschaft da ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, also die Wahrheit zu sehen. So, und wenn du versuchst oder offen bist für die Wahrheit, also ungeschminkt zu sehen, welche Themen sich in dir vielleicht noch verbergen, die du noch nicht gesehen hast, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass das passieren kann. Aber es ist nicht immer so, dass wir den Wunsch haben, dass sich irgendwas zeigt, weil wir verbergen ja gerne die unangenehmen Aspekte. Das heißt, wir werden oft davon überrascht, dass plötzlich etwas in uns auftaucht, von dem wir sagen, oh, damit habe ich überhaupt nichts zu tun oder das habe ich nicht gewusst, dass das in mir ist, weil es einfach unbewusst viele Jahre verdrängt wurde, kann man es da nicht sehen und glaubt nicht, dass es existiert. Also der Wunsch, wissen zu wollen, was ist, also am besten in Bezug auf die wahre Identität oder die Freiheit, wissen zu wollen, was ist es, was in mir an der Gefangenschaft festhält. Denn diese ganzen Geschichten mit Mutter, Vater, Opfer, Täter, sind alles Geschichten, an denen wir noch festhalten, weshalb wir uns nicht auf die Wahrheit fokussieren können, weil unsere Aufmerksamkeit oder unser Interesse einfach an vielen Nebenbaustellen zerschellt. Also sinnlos vergeudet ist. So, Lisa, jetzt habe ich die letzte Frage von dir übersehen. Heieiei. Dann schauen wir mal, welche das ist. Dieses Nicht-Wahrnehmbare, was wahrnimmt, war die letzte Frage von dir. Das war eine Frage, die wir aber schon im Zusammenhang mit den anderen beantwortet haben. Aber wenn das so ähnlich ist wie bei Vibhuti, dass die Frage hier nicht im Chat aufgetaucht ist, dann stelle sie bitte nochmal, weil ich habe sonst keine Fragen von dir. Das war die letzte Frage. So, Ali McRudy. Ja, Lisa, schreib's bitte nochmal. Ich habe sonst nichts mehr, außer das, was ich schon beantwortet habe. Okay, Ali, jetzt zu dir. Eine gesundheitliche Frage. Ich habe hohen Blutdruck, muss Medikamente nehmen. Bevor ich Medikamente dagegen genommen habe, zeigte sich der Blutdruck im Kopf zerberstenden Schmerzen. Ja, ich setze mich selbst, jetzt antwortest du dir selber praktisch schon oder sagst, wie du es einschätzt. Ja, ich setze mich selber oft unter Druck. Auch schon lange bestehende Geldschulden fühlen sich nach großem Druck an. Doch mit diesen Gedanken komme ich nicht weiter. Von welcher Seite sollte oder könnte ich an dieses Thema herangehen? Ja, du müsstest schauen, was es ist, was in dir dieses Thema mit Druck in Gang gesetzt hat. Also was dir prinzipiell Druck macht, nicht die einzelnen Dinge, dass du möglicherweise Geldschulden hast und so weiter, oder andere Dinge, die dich belasten, sondern grundsätzlich zu gucken, warum bin ich unter Druck oder weshalb setze ich mich unter Druck? Was will ich beweisen dadurch, dass ich mehr tue oder in Aktivität bin, als mir eigentlich gut tut? Wem oder was will ich etwas beweisen beispielsweise? Das wäre vom Thema her wichtig zu schauen. So, und grundsätzlich bedeutet das zu meditieren, also dich dem Druck zu entziehen, dem ganzen Stress, den Erwartungen, die du an dich selbst und andere hast, zu setteln, indem du eben einfach nur da bist und auch in der Meditation dich nicht unter Druck setzt. Also prinzipiell schaust, dass du siehst, wie du funktionierst und in welchen Situationen du nicht, weil jetzt plötzlich Angst hochkommt oder plötzlich Druck da ist oder du dich schuldig oder was auch immer fühlst, sondern zu schauen, wie du grundsätzlich funktionierst, also inwieweit du möglicherweise permanent unter Druck bist. Und dir dessen bewusst zu werden, das zu sehen alleine, hilft schon. Und vorhin hatten wir schon den Hinweis, dass das Atmen, das war Vibhuti, glaube ich, genau, eine Hilfe dafür da ist, um das System runterzufahren. Denn wenn es unter Druck ist, ist es ja im Hochleistungsmodus. Also dafür zu sorgen, dass du Dinge tust, die dich entspannen. Sport treiben vielleicht, wobei Bluthochdruck dann scheinbar, man dann scheinbar nicht sporttauglich ist, was nicht stimmt. Bis zu einem gewissen Grad ist es Gutes zu tun und das System in Gang zu bringen und dann wieder runterzufahren. So, und um das jetzt noch weiter auszuführen, also um da auf die Ursache zu kommen in unserem Meeting jetzt, das würde jetzt für Satsang zu weit gehen. Da müsstest du dich, wenn du das möchtest, in anderer Form schriftlich beispielsweise oder mit einer Session an mich wenden, da könnten wir dann genauer schauen. Aber hier schaffen wir das nicht, so tief zu gehen. Und das ist ja auch nicht unser Hauptthema. Okay, Hugo, grüße dich. Wenn ich mich von allem Äußeren befreie, was bleibt dann an Äußerem über? Na, das, was dir dient und was Ausdruck von Freiheit durch dich ist, das bleibt. Und das, was dir nicht dient, das geht. So, und wie weit du jetzt in deiner Frage das Gesamte meinst, die Welt beispielsweise meinst, die bleibt schon übrig, aber nicht als eine Realität, die man allzu ernst nimmt, sondern als eine Gegebenheit, die dich als deine wahre Identität nicht mehr ausbremsen kann, weil du der Lüge, dass das die Realität ist, nicht mehr glaubst, nicht glauben kannst. Gisela, wie kann sich die Aggression lösen, die ein Gegenüber in mir auslöst? Hatte einen männlichen Aspekt gesehen. Okay, ein Gegenüber, wie du die lösen kannst, heißt, dass du eben sozusagen Verantwortung übernimmst, obwohl du absolut gesehen keine hast, weil du ja für nichts Verantwortung hast, was für das, was in dir ist. Aber dass du weißt, okay, das ist ein Anteil von dir, der durch den anderen sichtbar geworden ist. Also, niemand kann in dir etwas auslösen, was nicht in dir ist. Bist du also vom Prinzip her friedlich, kann niemand in dir diese Aggression auslösen. Er könnte höchstens sich dir gegenüber aggressiv verhalten, aber du würdest dann nicht darauf einsteigen. So, und man kann im Prinzip alles lösen, dadurch, dass man sich dem widmet, was man wirklich ist, also die Aufmerksamkeit immer wieder da hat, weil das, was wir wirklich sind, ist kein Aggressor. Das ist nichts, was sich in das Leben wirklich einmischt, sondern das, was das so sein lässt, was ist und wie es ist. Und diese Qualitäten sind wichtig zu entfalten. Also, dass die sich durch dich ausdrücken, kannst du nur, wenn du dich einer Ebene öffnest, die sich nicht einmischt. Und das ist, was wir wirklich sind. Das ist diese Qualität. Also das ist die Lösung für, ja, ich könnte es mir einfach machen, für alles. Könnte auf jede Frage eigentlich antworten, widme dich deiner Natur, widme dich deiner Natur, widme dich deiner Natur. Aber das ist wahr. So, Lisa, ich sehe nichts von dir. Aber gut, ich komme erstmal zu ja, Patrick, nochmal zu der Buchempfehlung für, von Ramana. Sagst du jetzt, das, was ich empfohlen habe, The Power of the Presence, gibt es in drei Teilen, gibt es auch auf Deutsch als Begegnungen mit Sri Ramana Maharshi Teil 1. Also, danke Patrick nochmal für die Aufklärung. So, Vibhuti, jetzt geht's los. Jetzt habe ich dreimal die gleiche Frage gestellt und du bekommst sie nicht, obwohl sie kurz ist. Wahnsinn. Du sollst sie wohl nicht bekommen. Ja, jetzt habe ich aber die bekommen. Warum schreibst du nicht stattdessen die Frage, die du hast? Das wäre sehr hilfreich. Also ich habe sie wirklich nicht bekommen. Vibhuti, ich kann dir eins empfehlen. Schreib bitte Devasetu. Und der leitet das dann weiter. Vielleicht kommt es von ihm an und von dir nur nicht. Vielleicht hast du heute einen Widerstand dagegen, hier eine Antwort zu bekommen. Wer weiß. Unbewusst natürlich, Vibhuti. So, ja. Hallo, was gab es heute zu essen? Du schaust hungrig aus. Ja, in der Tat ist das nicht so, denn ich habe kurz vor dem Satsang gegessen. Das ist jetzt eine wirklich ganz wichtige Frage. Gut, dass wir sie haben. Aber ich habe für nach dem Online tatsächlich noch etwas, was ich dann essen werde. Aber ich verrate nicht, was es ist. Aber ich bin nie hungrig. Im Satsang bin ich nie hungrig, egal ob ich gegessen habe oder nicht. Gut. Danke. Danke, Uta. Ja, Patrick sagt jetzt zu dem, du bist ja wirklich ein Kenner von YouTube und so weiter. Du sagst jetzt, vielleicht hat YouTube es verhindert, dass das hier im Chat erscheint, glaube ich eher weniger, weil wir sind ja hier nicht ungesetzlich unterwegs. So. Die Frage, die C-Frage, was hältst du von der C-Spritze spirituell gesehen? Naja, jeder wird das mit sich machen lassen, was ihm entspricht. Und es ist immer schwierig, wenn andere etwas besser wissen als man selbst und beziehungsweise es so aussieht, als wüssten sie es besser und man nicht die Verantwortung für sich übernimmt, sich selbst zu informieren. Also es ist eine Autoritätshörigkeit. Die dadurch sichtbar wird. Und da die Menschen so sind, spiegelt sich das auch im Außen wieder. Und das passt ja zu der Thematik, die wir heute auch hier hatten. Inwieweit das, was innen ist, auch außen ist, beziehungsweise etwas mit uns zu tun hat. So, hallo Manura. Du sagst, widme dich deiner Natur, wenn man das so sagt. Ist meine Natur anders als deine oder von jemand anderem? Nein. Aber es ist nicht so leicht, einfach zu sagen, die Natur oder die Identität. Und dann könnte man dann für sich möglicherweise sagen, ja, welche ist das denn? So wie du es jetzt auch fragst, selbst wenn man das so sagt, gibt es dann auch die Möglichkeit, sich misszuverstehen. Aber gut, die Gelegenheit haben wir jetzt. Natürlich ist meine, deine und so weiter kein Besitztum oder Anteil von einer Natur, sondern das ist immer dieselbe. Es gibt nur diese eine selbe Qualität. Aber jeder muss, in Anführungsstrichen, jeder muss sich als die erkennen. Um dann zu wissen, so, meine Natur, von der ich dachte, nämlich der menschliche Ausdruck, bin ich nicht, sondern ich bin eben eine andere Natur, eine andere wahre Identität. Und das ist dann eben meine. Und das hört dann auf, wenn das verwirklicht ist. Dann wirst du nicht mehr sagen, meine Identität, du sprichst nicht von dir als etwas, was du dir selbst erstmal bewusst machen musst, damit du es glaubst, dass du es bist. Okay, Lisa, viele Non-Dualisten scheinen gar kein Interesse mehr an diesem Lebenstraum und seinen Gesetzen, Resonanzgesetzen und so weiter zu haben. Sie sagen ja nur, da ist niemand. Jetzt die Frage, ist bei dir Interesse an diesen Lebenstraumgesetzen? Nein, es ist kein Interesse, sondern eine Notwendigkeit. Wenn man die Menschen da abholen will, wo sie stehen, um ihnen wirklich zu helfen, sich von ihrer wahren, also von ihrer falschen Identität zu lösen, dann braucht es auch die Kenntnis von diesen Gesetzen. Und wann immer man damit beschäftigt ist, sich selbst zu entgrenzen, sich selbst zu kennen, ist es wichtig, diese Gesetze zu kennen, damit man die Einschränkungen hinter sich lassen kann. So, natürlich ist es so, da ist niemand, das sagen wir ja auch immer wieder. Das ist das Prinzip. Nur da ist ein scheinbarer jemand, der glaubt, dass er kein Niemand ist, und dem gilt es zu vermitteln, dass da ein Niemand ist. Das ist das Prinzip. Es ist ja nicht so, dass man davon ausgeht und jemand sagt, weißt du, du bist diese wahre Identität, und weil ich dir es gesagt habe, ist es jetzt so. Passt ja schon. Aber so ist es in der Praxis nicht. Es gilt also nachzuvollziehen, wer man nicht ist, um auch dann das hinter sich zu lassen, um dann automatisch da hineinzufallen in das, was man sowieso ist. Yvonne. Nochmal zu dieser Fernheilung. Man kann sich ausrichten auf Menschen, ohne dass es um Heilung geht. Nur um sich einzufühlen, Fragezeichen. Das geht dann ja keine Energie an. Das verstehe ich nicht, was du damit meinst. Da geht dann ja keine Energie an. Du meinst, ich vermute, was du meinst, weil du dich dazu schon mal geäußert hast. Das heißt, da kommt keine der Wirkungen, die du hattest, als du dich auf jemanden eingestimmt hattest, weil du das mal ausprobieren wolltest, meinst du, wenn man nur fühlen will, wie es dem geht, dann kommt man mit der Energie nicht in Kontakt und es hat keine negativen Auswirkungen. Und das ist nicht so. In dem Moment, wo du dich in jemanden einfühlst, bist du mit deinem Energiefeld in seinem Energiefeld oder ihrem Energiefeld. Und das hat dann eine entsprechende Wirkung, eine resonatorische Wirkung auf dein Feld oder wie du dich empfindest und was es in dir auslöst. Und wenn das Feld, das sich auf jemanden bezieht, auf ein anderes Feld oder auf einen anderen sogenannten jemand bezieht, höher frequent ist als das andere oder das andere höher als man selbst, hat das immer einen Einfluss. Also deswegen wird ja oft empfohlen, sich auf einen Meister zu fokussieren oder auf ein Bild von einem Meister zu fokussieren. Und im Satsang ist ja die Begegnung mit einem Meister sehr hilfreich, weil da eine Frequenz höher schwingt als die eigene und die dann entsprechend darauf reagiert bzw. sich im besten Falle öffnen und transzendieren kann. Also es geht nie in einer Bewegung irgendwo hin, energetisch, auch wenn die Aufmerksamkeit irgendwo hin wandert, wandert auch die Energie dahin. Es geht nicht, dass das ohne Energie stattfindet, weil alles findet natürlich nur aufgrund von Energie statt. So. So, jetzt kommen wir zu der Frage von Ali McRudy. Wie meinst du das? Widme dich deiner Natur. Das heißt, gehe davon aus, dass du das, wovon viele sprechen, dass es einen Weg dahin gibt oder dass es zu erwirtschaften wäre oder dass man sich dafür bemühen muss, dass man es ist, dass du davon ausgehst, das bist du schon. So, das, was du schon bist, ist ja nicht irgendwo entfernt von dir, nicht irgendwo anders. Das ist genau da, wo du bist und das ist das, was du wirklich bist. Alles andere, die Versuche, das zu werden oder es nicht zu werden auch, haben mit dir gar nichts zu tun. Das hat mit deiner wahren Natur oder wahren Identität nichts zu tun. Identität und Natur, damit meine ich immer dasselbe. Drücke es mal so aus, je nachdem. So, und dich dem zu widmen heißt, sei dir dessen bewusst und öffne dich dem, was du wirklich bist, damit du die Aufmerksamkeit nicht investierst in das, was du nicht bist. Denn das, was du nicht bist, ist die Ursache für Leid. Dadurch entsteht, dass man glaubt, dass man sich dem widmen sollte die ganze Zeit, was man nicht ist, entsteht eine falsche Persönlichkeit, die dann erst wieder aufgelöst werden kann, wenn die Persönlichkeit, also wenn Verwirklichung passiert. Und Verwirklichung passiert nur, wenn die Persönlichkeit aufgelöst ist. Also muss man versuchen, dieser Persönlichkeit die Energie zu entziehen. Und das tut man, indem man sich auf seine wahre Natur besinnt. Und da die, wie vorhin erwähnt, diese hohe Ausstrahlung ist, hat die Wirkung auf dich, dass sie deine persönlichen Tendenzen auflöst, also die falsche Identität nach und nach auflöst und du dann in jedes Mal, wenn du dich dem öffnest, für dich registrieren kannst, dass du dann zur Ruhe kommst oder mehr bei dir sein kannst und dann mit vielen Gegebenheiten oder Situationen um dich herum viel besser sein kannst als ohne das. Und mehr kommst du dann zu dir, beziehungsweise das zu dir kommen ist ja auch darauf bezogen, dass man seine Aufmerksamkeit von außen abzieht, von den ganzen Ablenkungsgeschichten und wieder nach innen richtet. Und eigentlich gehört die Aufmerksamkeit dahin. Und wir könnten auch sagen, sei immer bei dir. Aber das ist auch nicht ganz so einfach umzusetzen, weil wenn man mit seiner Aufmerksamkeit bei sich ist, dann kommen die ganzen Verwundungen, Verletzungen, unangenehmen Gefühle und so weiter zum Vorschein, die der Grund dafür sind, dass man versucht hat, nicht bei sich zu sein. Also ist es einfacher, der direkteste Weg, ohne dass es ein Weg ist, die direkteste Form von Praxis ist, sich zu öffnen dem, was man ist. Alles andere geschieht von alleine. Und wir müssen uns nur mit Themen oder Tendenzen beschäftigen, wenn die uns davon abhalten, dass wir uns unserer wahren Identität die ganze Zeit widmen können, also immer in ihr ruhen können. Und Verwirklichung bedeutet dieses immer mit sich selbst identisch sein, sodass es nicht mehr nötig ist, sich auf das auszurichten oder sich dem zu öffnen. Ich hoffe, ich habe es dir entsprechend erklärt, Ali. Das war das Uta, wozu du sagtest, Ali McRudy, super Frage, denke ich mal. Vibhuti. Beim Spazierengehen habe ich ein Buch über Lao Tse gefunden. Er spricht von Raum. Vibhuti, Muni, du hast ein gutes Gedächtnis, sagst du. Keine Ahnung, denke, manchmal ist es ein Sieb. So, jetzt habe ich noch nicht herausgefunden, was ich für dich tun kann, Vibhuti. Gut, dann nehmen wir erstmal Delila. Das, was Freiheit verhindert, ich merke auch, dass da unbewusst gewusst ist, was da lauert, richtig. Und da taucht auch gerade der Satz auf, dass das Ich ein Monster ist und Freiheit ist masochistischen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber das Ich ist natürlich ein Monster, aber es kann nichts dafür, weil kein Ich etwas dafür kann, dass es zu einem Ich wird. Und ein Ich ist außerhalb dessen oder abgesehen davon sowieso eine Täuschung. Ja, wir wissen natürlich, was in uns lauert, Delila, weil wir in den Phasen, wo wir das erlebt haben, was sich über Jahre und Jahrzehnte in uns verstecken kann, ja auch versucht haben zu verdrängen. Das heißt also, es gab einmal das Erleben davon und dann noch das Verdrängen. Das sind bewusste Vorgänge und die werden aber ins Unterbewusstsein verschoben, weil sie zu bedrohlich sind. Und wenn sich das System mehr und mehr öffnet, weil es sich befreit von der Schlacke der persönlichen Identität, dann kommen diese Dinge wieder zum Vorschein. Aber man weiß auch vorher schon, da ist noch irgendwas, da, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber da ist irgendwas, was mich daran hindert, dass Freiheit sein kann. Und Freiheit hat einen masochistischen Charakter, sagst du, da kann ich nicht zustimmen, beziehungsweise du müsstest mir nochmal anders erklären, wie du das jetzt meinst. Freiheit ist doch das Einzige, was für uns wirklich interessant ist. So, Flynn. Wie soll ich mit psychisch Kranken umgehen? Meine Mutter glaubt, dass manche Menschen sich gegen sie verschworen haben. Es ist für mich sehr anstrengend. Was kannst du mir raten? Ja, es hilft nicht, der Mutter zu sagen, sie haben sich nicht gegen dich verschworen, wenn sie eine Psychose hat und von vornherein davon ausgeht, dass das, was sie sieht, wie sie es sieht, richtig ist. In dem Sinne hat eigentlich jeder Mensch eine Psychose, weil er nur mal eben eine bestimmte Form hat, die Dinge zu registrieren und sie zu verarbeiten und dann auszudrücken. Und den dann davon zu überzeugen, das anders zu machen, das ist eine Lebensaufgabe. Das sehe ich im Satz auch, wo doch viele Menschen sagen, sie suchen die Freiheit. Und wenn man genau schaut, wollen sie nur für sich Verbesserungen haben auf der persönlichen Ebene. Die meisten jedenfalls. Also, es ist weniger anstrengend von dir, wenn du sie nicht anders haben willst. Wenn du sehen kannst, dass vielleicht sogar du auch einen Anteil hast, der eine bestimmte Haltung hat, die von vornherein die Argumente der anderen Seite komplett außer Acht lässt. Also so wie wir es als einen kleinen Seitenhieb bezüglich dessen, was gerade so passiert, da ist ja jetzt die Tendenz fast weltweit und bei uns besonders, dass man Argumente anderer ja gar nicht mehr anhört. Das ist gar nicht mehr von Interesse, selbst wenn die noch so recht haben könnten, ist das nicht mehr von Interesse, was die anderen sagen. Und das ist natürlich eine Betonung der persönlichen Identität, die gerade stattfindet, also der sogenannten Individualität. Ja, das ist anstrengend, natürlich. Also sei mit ihr in guter Weise, nimm sie in den Arm je mehr du dich dagegen aufbäumst, je mehr du deinen Widerstand bist, umso weniger wirst du da erreichen können. Uta Brandes, du verabschiedest dich schon, okay. Hat Spaß gemacht, sagst du. Lisa, gibst du auch manchmal Sessions in Hamburg? Ja, das tue ich. jedes Mal an dem Tag, wo der erste Satsang stattfindet, am Freitag, bin ich da und man kann dann Sessions vereinbaren. Das nächste Mal bin ich im Juni dort. Du kannst dich gerne auf meiner Website informieren und dich an Champa wenden, die organisiert das, und einen Termin vereinbaren. Okay, Agnesa, du sagst, ich habe da so eine Vorstellung, dass man als Gewahrsein zum Beispiel nicht mehr quirlig ist. Ich ziehe mich schon eine Weile immer wieder zurück in Meditation und viele Gelegenheiten, die mich getriggert haben, sind aufgelöst. Aber da ist immer die Idee, dass ich doch ruhiger sein müsste. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Könnte sein, dass du eben quirlig bist, aber das Gewahrsein hält dich nicht davon ab, denn das ist das, was dir die Informationen jetzt schon liefert, dass du quirlig bist und so weiter. Also, nein, das ist nicht so, dass wir dann in der Erkenntnis unserer wahren Identität plötzlich am Leben gehindert sind und keine Energie mehr dafür da ist, keine Freude mehr und so weiter. Das wäre ein schlechtes Argument für Satsang, also für die Wahrheit. Ist nicht so, keine Sorge. Du entwickelst dich, entfaltest dich immer mehr, wenn du dich deiner wahren Identität zur Verfügung stellst, also öffnest, entfaltest du immer mehr die Qualität, die auch die persönliche Identität als Ausdrucksmöglichkeit beinhaltet. Und das ist nie nachteilig. Never ever nachteilig. So, Wokpak, oieiei. Danke für dein Sein, Moni. Hast mir viel geholfen mit deinen Videos auf der Bewusstseinsebene. Nur schaffe ich leider nicht, die körperliche Traumaenergie aus der Kindheit zu lösen. Du, das ist eine Frage der Zeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und nur mit Videos ist vielleicht nicht genug. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft, da genauer hinzusehen und in dir die geheilten Ebenen zum Vorschein zu bringen, die das Trauma dann auflösen können. Aber dafür muss es erstmal wirklich klar gesehen werden. Nicht jeder, der sagt, ich habe ein Trauma und weiß, was passiert ist, hat wirklich sein Trauma gesehen und hat dann auch die Chance, das zu erlösen. Also man muss sich damit wirklich schon gut auseinandersetzen und alle Aspekte davon sehen. Das können die wenigsten. Und wie gesagt, alles braucht seine Zeit. Also ein Trauma braucht viel Zeit, bis es überhaupt im Leben wieder auftaucht, um es lösen zu können, weil es ja auch verdrängt wird. Und dann, wenn es gesehen wird, auch noch eine Beschäftigung damit. Wichtig ist immer zu wissen, ein Trauma heilt sich durch Ebenen, in denen kein Trauma ist. Und das ist in jedem von uns, das ist in Meditation, das ist in der Öffnung, in das, was unsere wahre Identität ist, der Fall. Wann immer wir uns da hinein öffnen, ist das eine Qualität, die in uns das, was gesund ist, zum Vorschein bringt. Also das System balanciert, ausrichtet und runterfährt, wenn es im Stress ist, oder auch hochfährt, wenn es zu sehr depressiv ist, das System. Also das ist ein Allheilmittel. Wir haben eigentlich kein anderes. Und das ist das, was wirklich perfekt ist und das dir die Möglichkeit gibt, wie vorhin schon erwähnt, die Möglichkeit gibt uns diese wahre Identität, dass wir sehen, dass wir jenseits von den Tendenzen sind, von dem, was sich durch uns ausdrückt, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, von den Verletzungen, die passiert sind. All das bietet das. Also von daher sind wir da auf der sicheren Seite, wenn wir uns so wie hier im Satsang befinden. So, ist das nicht cool, Vibhuti? Ich kann jetzt deine Sachen lesen. Ich hoffe, dass es jetzt auch alles ist, dass ich das auch alles sehen kann. Meine Resonanz ist, sagst du, mit der Wahrheit beschäftigt. Deswegen habe ich das Buch gefunden von Lao Tse. Ja, na klar, Logo. Das ist cool, einfach so. Und nicht im Buchladen gesehen, sondern du hast es irgendwo da liegen sehen. Dann hat es möglicherweise Lao Tse schon da abgelegt. Gisela, es ist so cool, bei sich selbst zu sein. Jawohl, mittlerweile kann ich gut mit unangenehmen Erscheinungen sein. Na, viel mehr braucht es eigentlich nicht, sich den Ebenen zu widmen oder der Qualität, die man selber ist. Und dadurch ist es auch möglich, sich mit den Aspekten in Frieden zu befinden, die vorher nicht aushaltbar oder unangenehm waren. Maria, konntest du schon viele Menschen in den Weg der Freiheit begleiten? Oh ja. Und siehst du es schon vorher, ob sie es schaffen in diesem Leben? Nein, das ist ganz schwer zu sehen. Selbst Menschen, die glauben oder bei denen das lange so aussehen kann, dass sie sich nur dafür interessieren, stirben oft oder hören auf und widmen sich anderen Dingen. Wobei es immer sein kann, dass sie wieder zurückfinden. Dann hat man einfach einmal ganz tief ins Glas geschaut, kommt man da kaum wieder raus. Im positiven Sinne natürlich. Das ist sehr schwer zu sehen, aber man kann natürlich bei manchen Menschen sehen, dass der Wille, frei zu sein und sich den Dingen zu stellen, die das noch nicht ermöglichen, dass man das sehen kann. Aber eine Garantie gibt es nicht. Dass man kann nicht in ein System hineinsehen, was sich nach und nach entfaltet. Und wir wissen oft erst dann, was in dem System angelegt ist, wenn es sich ausdrückt. Es ist zwar super gut, das Ziel anzustreben, frei zu sein, aber wenn man sagt beispielsweise, ich fange das nur an, wenn ich auch weiß, anschließend bin ich frei, das wäre nicht gut, denn auch wenn man nicht wirklich komplett seine wahre Natur für sich verwirklicht, ist doch die Qualität, die man lebt, wenn man sich seiner Identität widmet, eine ganz andere als das normale menschliche Dasein. Also es wird weitestgehend leidfrei oder immer mehr frei von der Täuschung, jemand zu sein. Und daran hängt ja das ganze Leid. Also das ist es in jedem Fall wert. Auch wenn am Ende vielleicht nicht Verwirklichung passiert. Aber auch das kann man nie wissen. Und abgesehen davon folgen wir immer dem Drang, den die Energie in uns vorgibt. Und insofern ist es müßig zu schauen, wird das denn so sein oder wird das nicht so sein. Es gibt Phasen im Leben eines Suchers, der dann sagen könnte jetzt, oh, ich sehe, ich gebe auf, ich sehe, es passiert nichts und im nächsten Moment passiert es schon. Also schwer zu sagen. Es lohnt sich aber. Es lohnt sich. Lisa, spricht man wach noch mit sich selber? Nein, das mache ich ständig, aber lustig. Naja, also dann, je mehr du das tust, umso mehr ist dann aus deiner Sicht jemand, den es aber doch als nicht existent zu erkennen gibt. Also wenn du das so machst, dass du dir dann jeweils immer sagst, widme dich deiner wahren Identität, widme dich deiner wahren Identität, widme dich deiner wahren Identität. Und du machst das dann ist es ein gutes Selbstgespräch. Das ist cool. Also insofern, wenn du das so praktizierst, mach's weiter. Vibhuti, wie lange ist eine Session bei dir? Naja, so lange wie du sie buchst. Also meistens eine Stunde. Aber ich habe in der Schweiz auch Termine, wo aufgrund des Zeitplans es nicht anders geht, dass dann halbe Stunden sind, die auch sehr ertragreich sind, eine halbe Stunde, sich einer Qualität zu widmen, sie zu klären oder einfach nur zusammen oder da zu sein oder auch Heilung zu geben, ist effektiv. Manora, kannst du bitte etwas über Selbstmord sagen? Ein Schulkollege einer Lernenden hat sich diese Woche umgebracht, was viel bei der Lernenden ausgelöst hat. Ja, was es sicher ausgelöst hat, ist, sich jetzt wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was ihr System ihr jetzt liefert, was Leben und was Tod bedeuten. Und dass man auch nie in jemanden reinsehen kann, von dem man möglicherweise denkt, das würde nie passieren, wenn man den so betrachtet. Ja, Selbstmord ist einfach die Entscheidung zu sehen, das Leben liefert mir nicht das, was ich von ihm erwarte. Aus der Sicht derer, die das so umsetzen, ist alle Bemühungen entweder vergebens gewesen oder es haben vielleicht noch nicht mal Bemühungen stattgefunden. Weil von vornherein die Idee war, das hier, das bietet mir gar nichts. So, und das ist natürlich der Versuch, dem Leiden zu entkommen. Das gelingt auch. Das gelingt auch, denn nach dem Tod ist ja kein Leidender mehr da. Aber es ist kein Vorteil für das Leben, wenn man sich des Lebens enteignet, weil man ja während des Lebens dann nicht tot ist und das Leid dann aufhört. Aber das ist so wie nicht aufhörender Tiefschlaf, sodass dann zumindest nicht der Wachzustand zu ertragen ist. Und es ist legitim, das zu tun, weil, ich meine, wer erträgt das denn, wenn es sehr leidvoll ist? Und der, der denkt, dass er jemand ist, der das erträgt, der zieht dann die Konsequenz. Wenn da keine Perspektive ist, dass sich da irgendwas ändern kann, ist das legitim, das zu tun. Und verurteilen tun das die Menschen, die eben selber Angst davor haben, solch einen Schritt zu unternehmen und vielleicht sogar noch nicht mal besser dran sind. Also ich habe jetzt nicht, um das nicht falsch zu verstehen, nicht dazu aufgerufen, das zu tun. Aber ich verurteile es auch nicht. Braveheart, hat es bei dir einen starken Shift in deiner Wahrnehmung mit dem Erwachen gegeben oder war es eher ein schleichender Prozess? Das war eher ein schleichender Prozess und die Veränderung der Wahrnehmung hat bei mir mit 18 Jahren schon stattgefunden, also ganz früh in meinem Leben. Da musste nichts weiter dazukommen, aber es hat sich mit der Zeit natürlich verfeinert, das ist klar. Lisa, hahaha, sagst du, gutes Selbstgespräch. Na, hier findet einfach gern mal lustiges Kommentieren statt. Genau, gut gesehen. Nicht alles zu ernst nehmen. Aber es macht Sinn, dass das wegfällt, wenn man dann eins ist mit allem, beziehungsweise meine Stille selbst ist. Ja, natürlich. Darum geht es ja, dass diese Erkenntnis stattfindet, dass man sich selbst nie fremd war, nie weg von sich selbst, aber eben nur ignorant bezüglich seiner wahren Identität. Und das ist ja auch so angelegt. Also es ist ja nicht, dass wir die Chance haben, erwacht zu kommen. Niemand kommt erwacht. Selbst ein Buddha kommt nicht erwacht. Der muss erst mal ein paar Dinge durchschauen, um dann zu sehen, so, also das hier, das bin ich nicht, das hat nichts mit mir zu tun und so weiter und so weiter. So, also da ist nichts zu machen dran, dass man sich als ignorant erweist. Also das heißt, man muss im Laufe des sogenannten Lebens eben nachvollziehen, was man sowieso immer schon ist. Das ist schon total verrückt nach dem Motto, ich beweise mir durch ein Leben, ich bin das, was ich sowieso schon bin und auch ohne das Leben bin. Aber so geht es nun mal. Und das hat zur Folge, wenn das gelebt wird, dass die persönliche Identität sich auflöst und dass das Leben ein wirklich gutes wird. Ein wirklich gutes. Aber trotzdem ist Leben durch eine körperliche Form immer noch ein Anteil von Leiden, weil nun mal eben der Körper vergänglich ist und sich nicht immer so frisch anfühlt wie am ersten Tag und sich am ersten Tag auch nicht unbedingt frisch angefühlt hat. Also das ist nun mal eben das, was ein Leben immer begleitet, egal wie gut es ist. Es gibt immer Einschränkungen auf der körperlichen Ebene. Das ist und bleibt so. Und man kann froh sein, wenn man weitestgehend davon verschont ist, dass sich viele Symptome im System zeigen. Aber das Alter spielt immer eine Rolle, ob jetzt Verwirklichung ist oder nicht. Also es ist gut, sich da nichts vorzumachen. Aber Verwirklichung ist die einzige Möglichkeit, um wirklich total Mensch zu sein und das gleichzeitig hinter sich zu lassen. Braveheart, du sagst, dann hast du schon als Kind oder Jugendlicher viel meditiert. Nein, eben nicht. Es ist von jetzt auf gleich passiert. Man braucht ja nicht, um sich zu kennen, eigentlich einen Vorlauf oder alles Mögliche, wenn es in einem selbst so angelegt ist, dass sich bestimmte Aspekte oder auch die Verwirklichung zeigen, dann ist das der Fall. Und wenn das im Lebensrahmen, also in der Entfaltung des Lebens recht früh passiert, ist es natürlich genial, weil man dann nie so hundertprozentig eintaucht in die falsche Identität. So, dafür muss man muss ja dafür, für das, was man ist, nicht wirklich meditieren, das ist ja klar, aber es sieht so aus, dass man das tut, obwohl das Meditieren eigentlich nur darum geht, dass man das nicht mehr bedient, was man nicht ist, indem man in dem ruht als das, was man ist. So sieht das aus. Also in der immer wieder stattfindenden Öffnung oder dem Nachvollziehen von dem, was die Wahrheit ist, dass man das eben selber ist, entfaltet sich diese Qualität und die persönlichen Anteile reduzieren sich, weil sie einfach nicht mehr von dir bedient werden. Sie bekommen nicht die Energie von dir, die sie am Leben erhält. Wir trocknen sie quasi durch Meditation aus. So, Lisa, mein Weg begann mit einer Begegnung und Resonanz mit einem Menschen, der dem Konzept der sogenannten Dualseele entspricht. Also alles entsprach den Schilderungen, welchen Schilderungen. Aber nach der Realisation spielen jegliche Konzepte keine Rolle mehr. Ja, das ist wahr. Wozu dann Konzepte oder überhaupt? Die Dualseele. Also die Schwierigkeit ist, für eine Seele, die nicht existiert, eine Dualseele zu finden. Das ist eine große Schwierigkeit. Und wenn wir uns wirklich anschauen, wie Menschen sind, dann treffen sie auf die Partner, mit denen sie eng sind oder oft sind oder nahe sind, verwandt sind und so weiter. Beziehungsweise in Bezug auf die sogenannten Dualseelen sieht man das ja vor allem in Partnerschaften oder Freundschaften. In jeder Begegnung, die eine gewisse Intensität hat und eine gewisse Häufigkeit, ist es, dass man mit einem Anteil von sich selbst in Kontakt ist. Und diese Idee von Dualseele kommt daher, dass man eben mit manchen Menschen besonders viele Überschneidungen hat bezüglich seiner Ausdrucksqualität. Mehr ist das nicht. Wir haben deswegen noch lange keine Seele und eine Dualseele gibt es ja, wie gesagt, wenn es keine gibt, auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, weil wir haben immer Zugang zu dem, was unsere wahre Identität ist. Jederzeit sind wir davon durchdrungen und es geht nur darum, es nachzuvollziehen. Das ist alles. Ja, gut, dann Lisa und Vibhuti, wir haben es jetzt dann doch hinbekommen mit den Fragen. Genial, dass sie dann doch hier lesbar waren. Ja, ich denke, wir sind durch für heute. Bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir am Wochenende wieder am Samstag Online-Satzung haben. Die Daten findet ihr dazu oder die Angaben auf meiner Webseite www.muni-muni.de. Am Sonntag ist in Ronneburg, also da, wo ich wohne, in dem Haus, Satzang jeden Sonntag, solange ich nicht reisen kann, steht auch auf derselben Website. Und Anfang März ist unser Online-Retreat. Dazu lade ich euch gerne herzlich ein. Jo, dann bis in 2 Wochen, da sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich danke euch ganz herzlich für die Wahrheit, die ihr seid. Dafür kann man nur dankbar sein. Danke für Satsang. Und jetzt werde ich endlich meinen Hunger besiegen. Danke, bis bald.